Das ist der Materie-Podcast. Ich bin Stefan Schett und heute hört ihr mein drittes Gespräch mit Beate Meinl-Reisinger. Nach der ersten Folge, Wendepunkt, habe ich eine interessante Frage bekommen. Wie ist die Beate eigentlich so drauf? Und ich dachte eigentlich, das wäre durch unseren Podcast beantwortet. Darum dachte ich, wir werden ein bisschen persönlicher. Heute gibt es eine Folge, in der es darum geht, wie die Beate ganz privat ist. Und ich hoffe, ihr habt dabei genauso viel Spaß wie wir. Willkommen zurück zum zweiten Mal, Beate.
Zum dritten Mal?
Nein, zum zweiten Mal zurück.
Ach so, zum zweiten Mal zurück. Okay.
Es ist ein Wahlkampfjahr. Du bist extrem viel unterwegs gerade. Du hast jeden Tag Termine, du schreibst ein Buch. Und ich habe mir gedacht, da muss man auch eine persönliche Folge machen, um einfach mal zu fragen, wie es ist, in deiner Position zu sein. Weil es wird ja oft gefragt, da ist Reaktion auf die ersten Folgen. Das ist extrem viel Arbeit irgendwie. Wie geht es einem eigentlich als Politikerin?
Ja, gute Frage. Eine privilegierte Frage, die ich, da habe ich gar keine Zeit, oft sie mir zu stellen. Also das Gute ist, das Buch ist ja schon fertig. Im Nachgang, ich habe natürlich da viel Unterstützung auch gehabt, das darf man schon auch nicht vergessen. Allein in der Recherche, aber auch beim Durchlesen, beim Lektorieren, in der Formulierung mancher Texte. Aber geschrieben habe ich schon selber und im Nachgang habe ich keine Ahnung, wie ich das hinkriegt habe. Wirklich keine Ahnung. Und in meinem Job erinnere ich mich sehr oft an die Worte meiner Mutter. Meine Mutter, immer wenn irgendwas passiert ist, irgendwas Blödes passiert ist, irgendwas Unvorhergesehenes, irgendwas, wo man sich ärgert, ich weiß nicht was, keine Ahnung. Irgendwas ist weg, irgendwas ist kaputt gegangen. Könnte man ja erstens immer an die Tante Jolle stecken, mit dem Gott soll abhitten, vor allem was noch ein Glück ist. Aber nein, die Mama hat immer gesagt, sie hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie ärgert sich jetzt darüber, und die Sache ist zum Beispiel kaputt oder sie ärgert sich nicht und die Sache ist genauso kaputt. Der einzige Unterschied ist nur ihre eigene Emotion und wie sie sozusagen damit umgeht. Und ich glaube, das ist ein bisschen so der Weg, den ich oft mache. Es ist sehr viel, es ist sehr viel gleichzeitig. Fokus hilft, Disziplin hilft, das ist, liegt mir eigentlich gar nicht.
Aber es klingt
und aber
sehr
vor allem auch die Sachen, die unangenehm sind, müssen ja sowieso gemacht werden. Du kannst dich jetzt selber entscheiden, ob du dich darüber ärgerst oder nicht.
Mir kommt vor, politischer Stress oder Stress in der Politik ist eine andere Art von Stress, weil es hier irgendwie intrinsisch kommt. Also du bist hier nicht in it for the money, zumindest attestiere ich dir und Neos das. Ich glaube, es gibt schon ein paar, aber das ist wahrscheinlich nicht die Hauptursache, warum man in die Politik geht. Das heißt, du machst es hier aus einem eigenen Drive heraus. Wie gehst du mit dieser Art von Stress um? Weil es ist ja nie die To-Do-Liste fertig in der Politik.
Also zunächst möchte ich eine Lanze brechen, glaube ich mal, für jeden und jede in der Politik. Weil ich behaupte einmal, es mag Ausnahmen geben. Profiteure eines politischen Systems, und das ist natürlich in Österreich ein ziemlich verfilztes politisches System, aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder und jede in die Politik geht, weil er oder sie ein Anliegen hat und nicht, weil man es fürs Geld macht. Kann schon sein, dass es mit der Zeit so wird. Das beweisen ja die vielen Sesselkleber, aber selbst ein Josef Czap, den man da jetzt, der wird mir jetzt hoffentlich das nicht übel nehmen, aber das ist so ein bisschen das Sinnbild für mich gewesen von jemandem, der jahrzehntelang in der Politik war, sich ja immer noch nicht immer glücklich zu Wort meldet und ein bisschen so zum Zyniker geworden ist. Und das war immer so das Beispiel, dass man auch die Energie halten muss und diesen inneren Antrieb immer wieder spüren muss. Und der war immer das Negativbeispiel. Aber auch dem spreche ich nicht ab, dass er in die Politik gegangen ist, weil er was bewegen will. Und ja, das hilft. Und ich glaube, diesen inneren Antrieb musst du immer, immer wieder finden. Und tatsächlich ist es so, es sollte halt so sein, dass jeder, der in der Politik ist, das noch verspürt und auch die Energie hat, für Dinge zu kämpfen. Du musst dich fokussieren. Du kannst nicht alles auf einmal machen, weil dann ist da geht es ja nur noch um den Kampf als solches. Aber für etwas kämpfen, für Reformen kämpfen, für Junge kämpfen, für bessere Chancen kämpfen, für Entlastung kämpfen. Ich glaube daran, dass jeder in der Politik auch was bewegen kann, wenn man hartnäckig ist, aber dafür brauchst du halt auch einen Fokus. War das jetzt eigentlich deine Frage?
Ja. Ja? Und siehst du das im Parlament meistens? Also ich frage eher, naja. Weil... Wie ist es mit den anderen? Attestierst du das schon dem Großteil auch im Parlament? Und wie ist die Zusammenarbeit mit denen, wenn sie ja für ganz andere, vielleicht diametral entgegengesetzte Sache in der Politik sind?
Also wie gesagt, ich habe ja ein sehr grundsätzlich sehr positives Menschenbild. Das ist immer wieder hart auf die Probe gestellt, vor allem in den sozialen Medien, über die haben wir schon gesprochen. Aber gut, aber ich glaube wirklich daran, dass die meisten auch im Parlament in die Politik gegangen sind, weil sie was bewegen wollen. Dass man unterschiedlicher Meinung ist, unterschiedliche Zugänge hat, unterschiedliche Erfahrungshorizonte, unterschiedliche Weltbilder, bisweilen auch Ideologie. Ich meine, ich bin jetzt nicht eine Verfechterin der großen Ideologie oder der großen ideologischen Auseinandersetzung, schon aber einer grundsätzlicheren Debatte, die vielleicht auch auf einem Weltbild basiert. Aber das möchte ich eigentlich niemandem absprechen, dass die Leute sagen, oh, diesen Antrieb nicht haben und dieses Weltbild, ja okay, so ist es halt. Da muss man debattieren, aber vielleicht kommt man ja dann drauf, dass man sehr wohl sich einig ist, zumindest in den Zielen, vielleicht nicht im Zugang, aber in den Zielen. Und das geht mir ab, was ich sehr oft sehe, also das passiert derzeit so gut wie nicht. Eher der gegenteilige Effekt zu beobachten oder Effekt, Phänomen zu beobachten, dass der politische Mitbewerber ist nicht einmal mehr nur der Gegner, sondern sogar der Feind. Das ist natürlich eine dramatische Entwicklung, die sicherlich auch mitgetragen wird durch die sozialen Medien, durch die Polarisierung, durch Populismus, durch das bewusste Schüren auch von Feindbildern. Und da habe ich oft den Eindruck, kippen sehr viele, vielleicht auch wir in der Vergangenheit, manchmal in diese Mechanismen, die aber sicherlich eher toxisch sind und uns auch nicht weiterbringen. Also diese Frage, sich zu stellen, was eigentlich gemeinsam geht, das wäre schon ganz, ganz gut.
Diese toxischen Mechanismen, die merke ich auch, seit ich wieder bei Neos bin.
Weil, oh je.
Nein, jetzt gar nicht, weil auf Neos bezogen, aber man ist halt jetzt doch irgendwie parteiischer und exponierter. Und ich habe Freunde bei der ÖVP, bei den Grünen, mit denen rede ich dann auch irgendwie aufgeheizter als früher. So nach dem Informationsfreiheitsgesetz habe ich halt dann doch meinen Freund bei den Grünen gefragt, so meint ihr das ernst, dass euch das freut? Ist das für dich auch schwierig, dass man da das, du hast ja positives Menschenbild angesprochen, dass du das behältst und da wertschätzend mit den Leuten umgehst und sie nicht als Feinde siehst, weil es ist irgendwie sehr leicht, kommt mir vor.
Ja, es ist leicht. Es ist leicht, in Polarisierung reinzufallen. Es ist leicht, ad hominem Argumente zu machen, also nicht in der Sache zu diskutieren, sondern zu sagen, egal was du sagst, ich nehme es nicht ernst, weil du bist ein so und so oder eine so und so oder du hast ja damals oder du bist grundsätzlich niederträchtig. Am schlimmsten ist es dann, finde ich, wenn manche sich versuchen, über andere zu heben mittels Moralisierung. Also ich bin auf der Seite des Guten, Wahren und Schönen und du bist ein grundsätzlich schlechter Mensch. Das erlebe ich sehr oft und das halte ich für wirklich, wirklich falsch, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass diese Debatten übrigens und das Moralisieren und das sind die Guten und das sind die Bösen, das macht ja nicht halt, also das ist ja nicht nur in der Politik zu beobachten. Gerade jetzt schaue ich staunend zu, wie sich auch Medien und Medienmacher und Journalistinnen und Journalisten untereinander so begegnen in den sozialen Medien. Und also ich glaube nicht, dass wir so weitermachen können davon. Ich bin eigentlich sogar ziemlich überzeugt. Was ich allerdings auch beobachte, und das ist, glaube ich, noch schlimmer dann, weil man könnte ja argumentieren, auch wieder positiv, ich versuche jetzt das Positive zu sehen, solange man streitet, also ich will das nicht jemanden abwerten, aber solange man streitet, in die Diskussion geht, auch du mit deinen Freunden bei den Grünen oder bei der ÖVP und sagst, das Informationsfreiheitsgesetz, entschuldigt, das ist ein bisschen ein Schaß, was ihr da vorgelegt habt, das hätte besser gehen können, da hätte echt, ich habe ja gesagt, im Parlament hätte wirklich was Geiles passieren können. Stattdessen ist es halt typisch österreichisch, wasch mich aber, mach mir in die Nase, ein bisschen Informationsfreiheit, aber du musst halt kämpfen als Bürger, dass du dann zu deinem Recht kommst und die Gemeinden können entscheiden, was sie veröffentlichen, was sie nicht veröffentlichen. Oder noch ärger ist ja die Einschränkmöglichkeit. Das, vielleicht kann man es kurz erklären, in diesem neuen Informationsfreiheitsgesetz, das natürlich ein Meilenstein ist, keine Frage, weil das Amtsgeheimnis ist aber jetzt nicht mehr in der Verfassung, Punkt. Aber es ist die Möglichkeit, dass ich diese Informationsfreiheit mittels Bundesgesetz, aber auch mittels Landesgesetz einschränke. Und da höre ich halt, wie sozusagen Nachtigall, ich höre der Trapsel, recht laut sogar, dass da natürlich die Landesregierung oder Landesfürsten der Finsternis weiter lieber in der Finsternis bleiben werden. Aber was ich sagen wollte, du streitest. Das heißt, du hast aber eine Leidenschaft. Du bist in der Sache, du willst was bewegen, es ist dir wichtig, es liegt dir am Herzen. Da ist auch, es hat auch sehr viel, finde ich, mit der Lust und der Liebe an Politik zu tun. Schlimm wird es dort, wo ich den Eindruck habe, die Menschen, die vielleicht mit diesem Feuer in der Politik waren, sind abgerieben, abgeschliffen, die Kanten sind weg und das Allerschlimmste, sie sind zynisch. Also dieser Coping-Mechanismus, es geht zu wenig weiter, es ist ein unschöner Ort, man streitet die ganze Zeit und eigentlich geht überhaupt nichts, außer die ganze Energie nur auf die internen Streitigkeiten, der dann oft zu beobachten ist, ist blanker Zynismus. Und das ist natürlich ganz gefährlich, weil das vergiftet dich von innen heraus.
Und mir kommt vor, das färbt da voll auf die Branche ab, weil ist als Reaktion auf die erste Folge, die wir aufgenommen haben, haben mich zwei Freunde von mir unabhängig voneinander gefragt, aber wie ist sie jetzt eigentlich wirklich? Und dann habe ich mir gedacht, das hätte eigentlich aus der ersten Folge hervorgehen sollen, unter anderem.
Haben aber die das nicht sehr authentisch gefunden, Freunde?
Es ist eben die Frage, ob es authentisch ist, weil ich glaube, sie gehen mit der Grundannahme rein, da gibt es eine politische Persona, die spielst du und privat bist du aber anders, weil das kann ja nicht
stimmen. Ja, es ist eine spannende Frage, weil auch das beobachte ich in der Politik. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ich habe ja 2015 die NEOS aufgebaut in Wien und dann in den Wiener Gemeinderat und Landtag geführt. Und das war noch die Zeit von Michi Häupl. Und der Häupl hat ja durchaus ein Image von sich selber gepflegt oder es wurde ihm ja auch zunehmend zugeschrieben, dass ein bisschen so der spritzertrinkende Kutscher, ja, mit ein bisschen einem lustigen Schmäh, mit einem Spruch und so weiter war. Und tatsächlich hat er das ja auch immer wieder erfüllt. Also ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, die ein bisschen auch die Arroganz der Macht der SPÖ widerspiegelt, aber halt auch sehr humorvoll ist, wie wir in den Gemeinderat eingezogen sind, gab es ein Treffen, eben damals mit Michi Häupl, ich bin da hin, das ist ja sehr beeindruckend. Also wenn du ins Büro des Bürgermeisters gehst, das ist ja wie eine Fußballhalle, so groß, ist unglaublich riesig. Und wir waren halt auch in einem riesigen Saal da im Rathaus mit, weiß ich nicht, ich glaube roter, was wie heißt der rote Salon sogar, ich kann mich nicht mehr erinnern, die Zeit im Gemeinderat ist jetzt schon so lange her, mit irgendwie ein Porträts alter Bürgermeister, also es ist extrem, also städtisches Selbstbewusstsein da. Und da sitzt du in diesem riesen Saal, saß dann Michi Häupl da, hat uns angeschaut und gesagt, ja, Quart haben wir nicht auf euch, brauchen für eine Koalition, da haben wir euch auch nicht. Was braucht es vom Magistrat, geht es zum Magistratsdirektor. Was braucht es vom SPÖ-Club, geht es zum Clubdirektor, zum Club, also quasi Clubvorsitzenden. Und wenn es ein Wunder braucht, kommt es zu mir. Das war doch eine relativ, wie soll man sagen, beeindruckende Begrüßung. Gleichzeitig hat er zum Ausdruck gebracht, dass er nicht besonders glücklich war darüber, dass es jetzt diese lästigen Neos auch noch im Wiener Gemeinderat war, was mich ein bisschen mit Stolz erfüllt hat. Aber was ich sagen wollte, er ist ja dann gegangen. Er ist ja dann, hat sich ja dann in die Pension verabschiedet nach sehr langer Zeit. Und ich habe ja dann doch einige Gespräche mit ihm gehabt und hatte den Eindruck, dass hinter diesem Image sehr wohl ein sehr feingeistiger, sehr gebildeter, sehr belesener Intellektueller steckt, mit dem man über sehr viel, sehr interessant reden konnte. In der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, hat er dieses Image nicht erfüllt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, hältst du das aus? Also was macht das mit dir, wenn du ein Image auch prägst, vielleicht auch prägen willst, weil es geht ja auch bei uns ein bisschen um Markenbildung, das sich aber zunehmend von dem entfernt, was du aber auch im Kern bist und keiner ist eins. Wir sind alle viele. Wir haben viele Aspekte unserer Persönlichkeit. Ich hätte davor ein bisschen Angst, in diese Imagefalle zu tappen, dass du dann ein Bild von dir zeichnest, das dann so stark in den Vordergrund kommt, dass es eigentlich alles andere übertüncht, was du halt auch bist. Und ich bin ja davon überzeugt, dass du diesen Job auch in der Härte nur machen kannst, wenn du bei dir bist. Also das heißt, wirklich bei dir bist. Vielleicht nicht in jeder Minute, aber Achtsamkeit, aber grundsätzlich weißt, warum du das machst, für wen du das machst, warum du streitest, was das Ziel ist, deine Energien auch gut einteilst, ja, bei dir bist. Das heißt, ja, ich bin sicher, dass jeder von uns ein Image von sich selber auch zeichnen will, aber es sollte immer beim Authentischen bleiben, weil ich sonst das nicht gelebte Leben auch nach außen vergiftet dich dann auch.
denen bin ich an einem coolen Film, ein Politikdrama. Jetzt habe ich, Our Brand is Crisis.
Ah ja, das habe ich gesehen, das war diese.
Wo sie irgendwie sagen, if you can't change the man, change the narrative. Und ja, mir kommt vor, das gibt es ja, in gut, der Politik hier bei ja uns auch ein bisschen.
So. Aber das ist ja so, ich meine, ich glaube, das ist ja auch die Geschichte, habe ich schon ein paar Mal erzählt, wie der Matthias Strolz, der auch durchaus ein sehr pointiertes Image von sich gepflegt hat, und ich bin mir auch nicht immer sicher, ob es ihm gerecht wird, aber gut, gesagt hat, er tritt zurück. Und klar war, ich habe mit meiner Familie besprochen, ja, ich werde mich da reinhauen und werde mich um die Nachfolge sozusagen bewerben. War ja keine leichte Entscheidung. Bin ich gesessen mit mir im Büro und mit meinem Team besprochen, und da kam ein Haufen von Beratern, ob von mir gebeten oder ungebeten. Man hat sehr viele ungebetene Berater in der Politik, gerade als Frau übrigens. Und haben gesagt, ja, haben überlegt, ja, und wie positioniere ich mich, welche Themen, wie soll ich mich präsentieren, was ist der Stil, was ist die Kleidung. Und es war irgendwann so, dass ich einen totalen Rappel gekriegt hat. Und ich glaube, wer mich kennt, weiß, es gibt eine Sache, die ich wirklich nicht leiden kann, das ist Fremdbestimmtheit. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde da irgendwie von anderen irgendwo hin dirigiert, wo ich nicht sein will. Und ich habe das Gefühl, ich muss das Gefühl von Autonomie und Freiheit haben, der Selbstbestimmtheit. Und da habe ich sozusagen diesen inneren Widerspruch oder Widerstand in mir gespürt und habe mir gedacht, jetzt reicht's mir. Habe mehr oder weniger bildlich gesprochen die alle aus meinem Büro rausgehaut und habe mir gedacht, bitte, ich bin da, wo ich bin, weil ich bin, wie ich bin. So. Weil ich mir nicht überlegt habe, wie ich mich jetzt anziehe. Die überlege ich hin und wieder, was ich anziehe in der Früh, aber jeder Mensch ist eitel. Warte, was habe ich lässig gelesen? Ein schönes Buch. Als Schnitzler mit dem Kanzlerstritt vom Herbert Lackner gibt es einen schönen Tagebucheintrag vom Schnitzler, wo er darüber spricht, dass er vom Seipel, glaube ich, eingeladen worden ist zum Thema Kulturpolitik und Frage Zensur, weil das war ja damals auch mit seinem Reigen ein riesiges Thema, zu sprechen. Und er hat in das Tagebuch eingetragen, dass er da eben hingeht, weil man ist immer noch etwas eitler und dümmer, als man denkt. Also ja, natürlich überlege ich auch, was ich anziehe. Aber halt bildlich gesprochen, wenn alle rausgehen und gesagt, so, ich bin da, wo ich bin, weil ich so bin, wie ich bin. Punkt. Und ich werde genau nichts anders machen. Und ich muss nicht in Fußstapfen von Matthias Strolz treten, der hat seine gesetzt, ich werde meine eigenen setzen. Und das war für mich so wichtig als Erkenntnis, weil leicht war es ja nicht. Ich meine, wie viele Journalisten haben damals geschrieben, die Neos sind jetzt am Ende. Keiner kennt die Meindl-Reisinger, der Strolz war doch so charismatisch und die wird das nicht können. Und das Gegenteil habe ich bewiesen, wir sind stärker als jemals zuvor. Aber nicht, weil ich irgendjemanden imitiert habe, nicht, weil ich irgendjemanden gefolgt bin in der Beratung. Ich höre auch gerne auf das, was gescheite Leute sagen, aber vor allem habe ich auf mich selber gehört und das ist das Allerwichtigste. Und nochmal zu der Frage, wie ist die Beate authentisch selber? Es gibt schon etwas, was mir hilft. Und das ist sehr wohl der Gedanke, dass die Figur der Beate Meindl-Reisinger, die Politikerin, das ist eine öffentliche Figur. Und die wird halt angegriffen. Und man ist gegen die und man mag die nicht oder man findet die Positionen blöd, man findet manche Ideen blöd. Das ist okay, weil das ist eine Rolle, eine Figur und sozusagen das trifft mich ja nicht persönlich. Das ist ja nicht die private Beate, die da jetzt niedergemacht wird, sondern diese öffentliche Figur. Das heißt, für meine Psychohygiene hilft es mir sehr wohl, mir zu überlegen, da ist eine öffentliche Rolle und die wird nochmal angegriffen und daneben gibt es aber eine private Beate und da schaue ich auch drauf, dass nicht alle immer sehen, wie ich bin, weil so schön ist das ja auch nicht immer, wenn man ehrlich zu einem selber ist. Die Selbsterkenntnis, wie man vielleicht wirklich auch ist und welche schlechten Seiten man hat. Aber es hilft eben, mit dieser Kritik auch umzugehen. Das heißt nicht, dass ich eine Rolle spiele. Das heißt aber sehr wohl, dass ich ein Rollenbewusstsein habe, wo ich gerade bin. Das heißt aber umgekehrt auch, dass ich mir nicht im Unterleiberl ins Wohnzimmer setzen würde und dort filmen lassen würde oder ich würde nicht die Tür zum Schlafzimmer aufmachen und ich möchte auch meine Kinder nicht zeigen. Weil ich glaube, Politiker tun gut daran, Privates auch privat zu halten und in dieser öffentlichen Rolle zu bleiben. Alles andere ist meiner Meinung nach dieser Striptease, der da manchmal passiert, dieser Exhibitionismus, schadet dir, finde ich, auch ein Stück weit eben in der Unterscheidung dieser Rolle. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir uns formal anziehen. Also, warum ziehe ich mir ein Sakko an, wenn ich ins Parlament gehe oder einen Hosenanzug oder eine Bluse oder sonst irgendwas? Weil es damit zum Ausdruck bringt, dass du ja eine gewisse formelle Rolle auch ausübst, mit einer vielleicht, hoffentlich, Würde eines gewissen Amtes, mit einer staatspolitischen Verantwortung. Wenn ich mich ins Ruderleib, im Ruderleiberl da hinsetze, ist das vielleicht ganz niederschwellig, aber es wird meines Erachtens auch nicht dieser Rolle gerecht, die man ja halt da auch auszufüllen hat. Ich sitze dem Ruder, bin auch schon im Hoodie im Parlament gesessen. Es geht auch schon.
Wo ich dir gesagt habe, dass wir heute ein bisschen persönlicher reden, war deine erste Reaktion ist das gelacht. Und jetzt sagst du auch, dass es das, so ein Striptease gibt und dass du das bewusst trennst. Reden wir deiner Meinung nach zu viel über Persönlichkeiten in der Politik? Also wirklich über Persönlichkeiten hinter die Menschen und Eitelkeiten und Gossip und so weiter?
Naja, ich weiß nicht, also es wird mehr jedenfalls und es sorgt mich natürlich auch, wohin da die Reise geht. Klar, weil ich glaube, dass diese permanente Beobachtung, auch das natürlich umgekehrt permanente zur Schau stellen. Ich habe die Diskussionen mit meinem Team sehr oft, das ist ja... Mach ein Foto, mach ein Video, wie du wandern bist mit den Kindern, mach ein Foto vom Laufen, zeig dich privat. Aber denke ich, verstehe ich schon. Ich verstehe auch das Bedürfnis, die Persönlichkeit zu sehen. Ich glaube auch, dass es durchaus hilft, jemanden einzuordnen, wie auch immer. Aber come on, ich meine, das ist immer ein Ausschnitt dessen, was man zeigt. Und das muss man sich bewusst sein, dass es immer da auch eine gewisse plakative Schablone ist, die man zeigt. Gibt ein Beispiel. Ich laufe jetzt tatsächlich. Versuche viel zu laufen. Im Sinne der Selbstfürsorge. Ich habe zweimal einen Bandscheibenvorfall gehabt und das zweite Mal war sehr heftig. Und das war dann auch so, nachdem ich irgendwie 40 geworden bin, man dachte, ja, jetzt bist du ein bisschen am Scheideweg und musst dich entscheiden, wie es weitergeht. Der Job der Politikerin ist kein gesunder Job. Wir arbeiten sehr viel, wir arbeiten sehr lang, wir arbeiten am Abend. Alkohol spielt leider durchaus noch eine Rolle. Also es ist nicht gesund, du sitzt viel zu viel am Schreibtisch. Also wir kennen das alle. Jeder im Bürojob kennt das. Drei Kinder noch dazu, also die Zeit fehlt dann. Aber man muss sich irgendwann einmal entscheiden. Ich habe das Gefühl gehabt, so rund um die 40 jetzt musst du entscheiden, wie halt deine nächsten 40 Jahre hoffentlich oder noch mehr quasi laufen werden. So, und eben da war dann eben der Punkt erreicht mit dem Bandscheibenvorfall, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was tun, ich muss für mich selber laufen gehen. Das ist halt dann auch irgendwie ein Teil meiner Erzählung nach außen geworden, weil ich auch sehr stolz war auf das, was ich geschafft habe. Jemand, der nach 10 Minuten Laufen zu keuchen angefangen hat, der dann ein Jahr später sagt, ich bin 500 Kilometer gelaufen, das hat mich sehr stolz gemacht, so. Jetzt poste ich das hin und wieder, auch weil es mir Freude macht, vielleicht auch, weil ich stolz bin, vielleicht auch, weil ich eitel bin, vielleicht auch, weil es schöne Momente sind. Und letztlich, glaube ich, war das die Sigi Maurer, hat gesagt, ja, na, du bist ja nur noch am Laufen, du bist ja wahnsinnig sportlich. Und ich habe gesagt, naja, das kenne ich schon ein paar, die weitaus mehr laufen und viel fitter sind als ich. Aber offensichtlich ist das Bild, das ich gezeichnet habe, egal, ob ich es jetzt wollte oder nicht, ja. Und ich bin auch fit, aber natürlich sieht man auch daran, was du halt dann für Bilder zeichnest und welche Realität du versuchst, oder ja, welchen Ausschnitt aus der Realität du versuchst zu betonen.
Wie viel von dieser Entscheidung kommt von dir und wie viel von dem Team? Weil ich habe letztens gesehen, du hast deinen Instagram-Reel gemacht und einen TikTok zu Frau in der Politik, wo du unter anderem mit diesen Klischees spielst, Männer erklären mir die Welt, dann sagt da dein Büroleiter vor der Kamera.
Das ist leider kein Klischee, das ist nackte Realität.
Klischees können
Realität.
Auch wahr sein, ich widerspricht dir da gar nicht. Aber wo dein Büroleiter dann in dem Video zuruft, Beate, du darfst nicht so hysterisch sein und so weiter. Ist das deine Idee, ist das die Idee vom Team? Überlegst du da manchmal, ob du bis jetzt zurückschraubst, was du teilen sollst, wie läuft dieser Prozess?
Ja, also TikTok fordert, weil ich verstehe, dass man unterhalten soll und ich will das auch, ich kann es auch, es macht mir auch Spaß. Aber auch hier, finde ich, gibt es eine Peinlichkeitsgrenze, die man nicht überschreiten darf. Und das ist ein sehr schmaler Grat. Ich glaube, das ist ganz gut gewesen, dieses Video. Das kam tatsächlich von meiner großartigen Social-Media-Managerin, der Alina, die das vorgeschlagen hat. Das war ja ein TikTok-Trend auch sozusagen mit diesem Ich bin eine Frau in der Politik, also das und das. I'm an Italian, yeah. So I I always eat pasta. Und die Idee kam von ihr und dann haben wir ein bisschen selber miteinander gesprochen, was wir da eben einbauen könnten. Und ja, es war lustig, hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber es ist eben so, diese Klischees sind halt dann teilweise gar keine Klischees. Also ich habe vorher von den Beratern gesprochen. Ich habe Berater, ich nehme sie mir auch, ich höre gern zu. Ich bin jemand, die extrem gern Feedback hat und auch gerne in dem Feedback streitet. Also ich mache dann auch gerne für mich selber den Advocatus Diaboli und komme so weiter. Aber es ist schon erstaunlich, immer wieder zu sehen, dass der Job vor allem einer Frau in der Politik, einer Parteichefin, vor allem darin besteht, ganz viel auch nicht anzunehmen, was dir wohlmeinend entgegengebracht wird. Und das wird sehr ungefragt täglich dir entgegengebracht.
Glaubst du, dass es bewusst ist, weil du eine Frau bist? Weil ich glaube, die meisten Männer würden zumindest von sich behaupten, die behaupten es auch von mir und ich weiß nicht, ob ich da reflektiert bin oder ignorant. Das geht in beide Extreme. Aber ich versuche hier Frauen nicht anders zu behandeln, nur weil sie Frauen sind, sondern jetzt extra viel oder extra wenig Feedback deswegen zu geben. Sondern das ist ja gleich. Aber warum trifft es dann Frauen in der Politik so?
Ich weiß es natürlich nicht. Ich habe da keine Evidenz, ich habe da keine Studie. Das sind natürlich eigene Beobachtungen und vielleicht ist es auch mein eigenes Gefühl, dass mich das einfach auch manchmal, gebe ich ehrlich zu, ein bisschen nervt. Ich habe aber gerade heute in der Früh ein lustiges Video gesehen auf TikTok, wo eine offensichtliche Golfprofi, ein weiblicher Golfprofi, Schwünge übt. Hast du das gesehen?
Ja.
Und der Nachbar,
was? Kommt wieder in die Shownotes.
Kommt in die Shownotes. Und der Nachbar, lieb, ja, muss man sagen, ein Herr, den man nicht sieht im Video, gibt ihr halt Tipps, wie sie da den Arm schwingen soll. Und sie ist aber halt ein voller Profi. Und sie ist aber auch so rührend dabei, weil sie ihm nicht sagt, du pass auf, lass mich anklären, ich spiele viel besser Golf als du, ich bin der Profi und du bist der Amateur. Sondern sie sagt, ja, sie ist irgendwie... ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es schon ein wenig so ist. Aber es sind nichts anderes als Anekdoten und ich frage mich das oft selber. Ist das meine Wahrnehmung, ist das meine Eitelkeit, die da spricht? Oder werden einfach Frauen in der Politik sehr wohl anders gemessen? Ich habe eine Erinnerung auch als Anekdote, wo ich mir gedacht habe, das ist schon interessant, dass halt dann aber auch Sprache ein Bewusstsein schafft. Wie ich den Parteivorsitz übernommen habe, habe eine Tour durch Österreich gemacht, vor allem einmal natürlich intern, die ganzen Landesorganisationen besucht, unsere Aktivistinnen und Aktivisten besucht, Gemeindeteams, aber natürlich auch bin ich halt auch durch Österreich getourt und hatte öffentliche Auftritte. Ganz normal, völlig logisch. Übernimmst den Parteivorsitz und sagst, jetzt fahr ich mal in alle Bundesländer, treffe die Teams, habe ja auch eine Aufgabe in der Führung, frag einmal, was sie brauchen, wo sie die weitere Entwicklung sind, etc., etc. Dann hat, muss man das Medium nicht nennen, aber eine Zeitung hat geschrieben, ja, sie wird jetzt auf Bundesländertour geschickt, weil sie noch nicht so bekannt ist. Es war interessanterweise eine Redakteurin, die das geschrieben hat. Ich habe diese Redakteurin angerufen und gesagt, nur jetzt rein Interesse halber, wer glauben Sie denn schickt mich auf Bundesländertour? Also, und sie hat gesagt, ja, das hat sie sich ja noch gar nicht so überlegt. Ich sagte, ja, aber meinen Sie nicht, dass Sie damit ein Bild kreieren? Also das Bild, das kreiert wurde, war ja damit, man schickt Sie jetzt auf Bundesländertour, dass irgendjemand anderer in der Partei, vielleicht die Männer im Hintergrund, da irgendwie jetzt die Parteichefin auf Tour schicken. Und das habe ich schon bemerkenswert gefunden, weil es neben der eben, und ich habe vorher gesagt, wie wichtig mir das ist, das Gefühl meiner eigenen Selbstbestimmtheit und meiner eigenen Autonomie. Und glaube ich, jeder, der mit mir zusammenarbeitet, weiß das. Das nagt dann an mir, weil es einfach auch meine Autonomie und Selbstbestimmtheit in Frage stellt. Und gleichzeitig habe ich mich natürlich gefragt, hätte irgendjemand das so auch über einen Parteichef geschrieben? Vielleicht vielleicht aber auch nicht.
Ich habe das Beispiel jetzt auch interessant gefunden, weil ich glaube, über Nehammer wird es geschrieben, weil da weiß man einfach so, in der ÖVP gibt es Kader, die jemanden wirklich schicken können, auch wenn er Bundeskanzler ist. Auf der anderen Seite,
stimmt,
bei der René Wagner...
Da hast du recht, da steht auch nicht unter der Vermutung, dass er die Zügel in der Hand hält, sondern dass er ein Stück weit austauschbar ist und vielleicht ist er nach der Wahl weg und das ist ja genau. Die alte ÖVP und dieses System, die da die Fäden ändert. Das ist richtig, das ist jetzt nicht typisch weiblich dann, ja.
Aber glaubst du, es ist auch so dieser Umgang, weil die Medienlandschaft, also vor allem, ich sage jetzt mal, verallgemeinert, Führungspersönlichkeit in Medien, Innenpolitik ist meistens Männer über einem gewissen Alter, das ich jetzt nicht mutmaßen will, aber eher männlich und eher nur oldschool. Glaubst du, dass das mitspielt in der Innenpolitik-Berichterstattung?
Ja, ich glaube, sehr wohl, natürlich. Ich meine, du siehst es ja in ganz vielen auch Studien da und Wertestudien. Österreich ist ein extrem sozusagen konservatives Land, was Gesellschaftspolitik, was Familienbild, was Frauenbild, was Mutterbild angeht. Es ist für mich als Mutter, als Frau in einer Führungsposition und als Politikerin unverständlich, warum in Österreich die Frauen nicht schon längst auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, jetzt ist einmal Schluss mit lustig, wir wollen adäquate Kinderbetreuung, wir wollen alle Chancen, wir wollen hochqualitative Bildung für unsere Kinder, ich will einen Rechtsanspruch für einen Kinderbetreuungsplatz. Das regt mich tatsächlich auf. Das sind die Punkte, wo ich wirklich wütend werde, dass bei uns so viel geredet wird von Gender Pay Gap, von Gleichstellung, von Bildung, von Frauen am Arbeitsmarkt. Du kannst dich also aus verschiedenen Perspektiven nähern und nichts getan wird oder viel zu langsam getan wird. Ich war letztlich in Salzburg und dort wurde mir erzählt von unserer Gemeinderätin, der Nevin, die selber Lehrerin ist, die Stadt Salzburg bietet städtisch, es gibt private auch, aber städtisch, gerade mal 30 Kinderkrippenplätze an. 30! Und ich weiß schon, dass sozusagen da viele Frauen noch gar nicht wollen, dass ihre Kinder unter einem Jahr betreut werden. Fair enough, aber man muss die Chance haben dazu, selbstbestimmt zu leben. Und unser Thema ist halt, dass jede Familie sich das eh anders organisieren muss, weil du kannst dann gar nicht anders. Also immer nur zu fragen oder zu sagen, naja, wir haben eh keinen Bedarf, weil das machen die Frauen und Familien sich eh irgendwie aus, finde ich halt einigermaßen lächerlich. Das Angebot gehört sehr wohl geschaffen und es gehört auch durch die öffentliche Hand geschaffen und mitfinanziert, auch wenn es von privater Seite bereitgestellt wird, damit es eben diese Freiheit gibt, damit es diese Wahlfreiheit gibt, damit es Chancen, Bildungschancen für die Kinder gibt und damit es auch die Möglichkeit auf Gleichstellung für Frauen gibt. Es gibt so viele Rattenschwänze, die sich dran ziehen. So viele Frauen in Österreich arbeiten Teilzeit, viel mehr als in anderen Ländern. Sie verdienen, der Gender Pay Gap ist geringer. Das wissen wir. Warum ist das so? Klar, ist ja auch ein Motherhood Pay Gap. Du bleibst länger zu Hause, arbeitest dann Teilzeit. Es hat Auswirkungen auf deine weitere Karriere. Selbst in der gleichen Branche wie Männer kannst du nicht anschließen. Du bist nicht wettbewerbsfähig gegenüber einem Vollzeit arbeitenden Mann als Mutter, die Teilzeit arbeitet und dann voll das Kind hat, voll den Haushalt hat, voll die Mental Load hat, voll fürs Einkaufen zuständig ist, fürs Putzen zuständig ist, für die Organisation der Schularbeiten zuständig ist, etc. So, und dann haben wir das Problem der Altersarmut. Und dann wundern wir uns, dass wir so viele Frauen haben, die armutsgefährdet sind, so viele Alleinerziehende, so viele ältere Frauen, die ihr ganzes Leben lang auch geopfert haben, um bei den Kindern zu sein, damit der Mann Karriere machen kann, damit die Familie quasi gut organisiert ist, weil es auch vielleicht vor 20, 30 Jahren noch weniger Möglichkeiten gegeben hat. Dann haben sie kaum eine eigene Pension und dann passiert was. Dann stirbt der Mann zum Beispiel oder es verlässt der Mann sie. Also das ist schon ein enormes Thema von enormer gesellschaftlicher Tragweite. Und einer der Schlüssel ist eine funktionierende Kinderbetreuung und die echte Wahlfreiheit, weil natürlich beginnt die Freiheit der Frau bei der eigenen Geldbörse. Das ist das Wichtigste.
Mir kommt vor, das Thema ist ein sehr gutes Beispiel für so Kulturkampfthemen, wo eher adressiert wird, wer es sagt, als was gesagt wird. Also auf der einen Seite, wenn Mütter wie du fordern, Kinderbetreuung ausbauen, kommt immer dieser Rabenmuttervorwurf. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt letztens gehört habe, dass das ein Wort ist, das es nur in der deutschen Sprache gibt.
Ich glaube, könnte das sein, dass ich das gesagt habe.
Hast du das
habe
gesagt in der zweiten Folge? Ach, haben wir schon mal ein Ding.
Aber ja, ich finde schön, dass du es wieder sagst. Es gibt kein.
Das schaue ich mir
glaube,
zu.
Es gibt keine andere, weil Raven Mother, genau. Habe ich glaube ich so gesagt. Ja, ich glaube, das gibt es nicht.
Und auf der anderen Seite, wenn Männer das sagen, dann kommt irgendwie so ein. Oft so eine Reaktion, gerade irgendwie im konservativ-ländlichen Eck, so, was willst du jetzt, macht er das halt mit deiner Frau anders aus, wenn du meinst, aber was willst du jetzt andere vorschreiben, wie sie zu leben haben?
Ich will niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat oder sie zu leben hat. Aber ich will, dass es tatsächlich diese Freiheit gibt zu entscheiden und die hast du in Österreich nicht, Punkt. Und was mich stört, ist, dass wir in aller Evidenz wissen, was für Auswirkungen das hat. Es gibt weniger Kinder. Es gibt mehr Armutsgefährdung von Alleinerziehenden. Es gibt mehr Altersarmut von Frauen. Es gibt zu wenig Arbeitskräfte. Es gibt zu wenig Bildungsgerechtigkeit in Österreich. Und auf all das ist eine gute, hochqualitative Kinderbetreuung, Kinderbildung eine Antwort. Skandinavische Länder sind uns da 30 Jahre voraus. Und die zeigen auch, dass das dann dazu führt, dass wieder mehr Kinder auf die Welt kommen. Also selbst wenn, und das ist eben, was ich vorher gesagt habe, in den Zielen, dass man sich zumindest mal auf die Ziele einigt. Ich höre das von konservativer oder rechtspopulistischer Seite sehr oft, naja, das ist quasi eine neue Gesellschaftsordnung, die da vorschwebt, wo es keine Kinder mehr gibt. Und dann kommt die Verschwörungstheorie, dass das ja ein Masterplan ist und deshalb braucht man dann Zuwanderung oder sonst irgendwas Schwachsinniges. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Die Zahlen und die Daten zeigen uns ja, dass die Bereitschaft für Frauen durch die Erfahrungen, die sie machen, nach einem Kind ein zweites und nach einem zweiten Kind ein drittes Kind zu bekommen, sinkt. Also da gibt es gute Daten zur Frage des Kinderwunschs und dann der Frage der Realisierung eines Kinderwunschs. Und da ist ein großer Gap bei uns in Österreich. Und der ist nicht so groß in skandinavischen Ländern oder in Frankreich, wo du eine gute Infrastruktur hast, wo eben du auch gute Kinderkrippen hast, wo du die Möglichkeit hast, tatsächlich Beruf und Familie zu vereinbaren und nicht automatisch einer, das heißt in Österreich eine, darauf verzichten muss.
Manchmal kommt mir vor, wenn du politisch klein in die Themen reingehst, du hast immer schon den Vorwurf, den du schon 100-mal gehört hast, so zum Beispiel jetzt anscheinend dieses, wir wollen da wem vorschreiben, wie man zu leben hat. Da hast du schon eine sehr strukturierte Antwort im Kopf, weil du das Gespräch schon so oft geführt hast. Musst du dich manchmal zurückhalten, weil du einfach eine Politikerin bist und in einer Rolle bist, die in der Öffentlichkeit steht und werdest du manchmal gern grantiger oder, wenn du Verschwörungstheorien ansprichst, bist du direkter oder bist du da immer ungefiltert und es kommt genauso?
Also ein bisschen ein Filter tut einem selber auch gut. Also gerade auch auf Twitter ist es vielleicht manchmal gescheiter, 30 Sekunden durchzuschnaufen und dann zu überlegen, ob er diesen Tweet wirklich absetzt. Und vor allem habe ich auch eins gelernt, es bringt ja nichts, herumzugescheiteln. Bringt dir überhaupt niemanden weiter, außer dass du dich ärgerst. Aber ja, also ich habe den Eindruck, dass bei mir eher das Thema ist, dass man mir sehr genau ansieht, was ich denke und was ich meine. Und dass die Leute schon gesehen haben, dass ich sehr kämpferisch bin. Ja? Und diese Energie auch nicht, auch bewusst einsetzen möchte, um Dinge besser zu machen in Österreich. Weil ich glaube, diese Hartnäckigkeit und Energie brauchst auch. Sieht man ja, es geht ja nichts weiter in der Zeit. Also irgendjemanden brauchst ja. Aber es war immer schon ein Thema. Ich kann mich erinnern, auf der Uni hat ein Kollege von mir gesagt, Berthe, wenn wir da sitzen in diesen Vorlesungen, man sieht dir immer so genau im Gesicht an, was du gerade denkst. Ja. Das ist irgendwie, man dachte, das ist auch nicht so gescheit. Also ein bisschen Pokerface wäre vielleicht besser.
Du sagst dir immer dann, was du da denkst, kommt mir vor. Und deswegen habe ich ja diese Frage, wie du privat bist, so quasi, weil das ja jetzt nicht authentisch war, hat mich das so überrascht.
Also Forschungsfrage, hat die Beate privat eine Goschen? Und sagt sie, was sie denkt. Ja, ich denke schon auch, dass ich auch privat durchaus diskussionsfreudig bin, aber auch durchaus sage, ich meine, natürlich bringt ja nicht mehr, also frag das meine Freundinnen und Freunde. Ich glaube, sie würden schon sagen, dass ich sehr direkt sein kann, ja.
Und all das, was du jetzt eigentlich erzählt hast, nimmst du jetzt mit in ein Jahr, also wir reden jetzt noch im Februar, die Folge erscheint im März, wo noch viele Wahlen vor uns stehen und halt auch noch viel Arbeit für dich. Wie gehst du mit diesem Mental Load, mit dieser Flut an Arbeit und Termine und Baustellen um und hast gleichzeitig irgendwie im Auge, worum es dir geht, was du am Anfang gesagt hast? Also nicht den Fokus verlieren.
Ja, schau, unterschiedlich. Es gibt gute Phasen, wo ich das Gefühl habe, wahrscheinlich wie jeder und jeder von uns, boah, ich könnte der Welt Bäume ausreißen, ich stecke so voller Energie, das mache ich auch noch, das mache ich auch noch. Und du hast auch das Gefühl, in diesen Phasen, aus jedem Termin nimmst du Kraft mit und dann gibt es Wochen oder Tage, wo es einfach nur zach ist. Was schon ein richtig großes Thema ist, ist natürlich schon, dass ich auch als Mutter präsent sein möchte. Und ich möchte, also schlechtes Gewissen kenne ich auch und die Notwendigkeiten zu Hause auch da zu sein für die Kinder kenne ich auch. Jetzt habe ich, ja, auch meine Familie zu sehen, auch meine Eltern zu treffen, auch meine Geschwister zu treffen, auch Freundinnen zu sehen, die sind eh total süß und leidensfähig, dass sie nicht aufhören zu versuchen, dass ich vielleicht einmal Abendessen gehe mit ihnen oder zu ihnen komme. Weil, ja, es könnten wahrscheinlich auch viele sagen, bitte, jetzt habe ich es schon dreimal versucht, dass die Beate mal kommt zu uns zum Abendessen wieder oder dass wir was machen. Pff, jetzt lasse ich es. Gebt nicht auf. Ich liebe euch alle. aber es ist halt so. Aber gleichzeitig brauche ich schon die Räume für mich selber. Disziplin hilft schon, auch in dieser Frage. Gutes Zeitmanagement, das ist auch mein Team, dass das wirklich sich extrem bemüht, aber auch die Zeit für dich selber zu nehmen. Also was ist mir wichtig? Ich brauche einfach meine Zeit, zum Beispiel am Abend, jeden Abend. Ich kann nicht schlafen gehen, ohne vorher zu lesen. Und wenn es ist, nur 5 Minuten. Meistens ist es aber nicht 5 Minuten, da bin ich nicht diszipliniert genug. Also selbst wenn ich um 2:30 ins Bett gehe, kann es passieren, dass ich bis 2:30 meinen Krimi weiterlese, was wirklich blöd ist, aber das brauche ich, das sind so die Beate-Momente. Ich muss schauen, dass ich 1 bis 2 Mal die Woche laufen gehe oder Sport machen gehe. Ich bemühe mich, dass ich 1 pro Woche mit Freunden und mit meinem Mann Tennis spielen gehe. Ich schaue, dass ich 4 Mal pro Woche meine Kinder ins Bett bringe. Das ist ein bisschen übertrieben. Also eine von den 3 bringe ich noch ins Bett, die wird jetzt 5. Da ist noch das volle Programm mit Vorlesen und Zähneputzen. Und alle, die anderen beiden müssen nicht mehr ins Bett gebracht werden. Da braucht es vielleicht nur manchmal den strengen Blick auf die Uhr, dass sie halt dann vielleicht ins Bett gehen. Aber da wiederum, das ist schon super, auch Kinder in unterschiedlichen Altersphasen mit ihnen dann am Abend zu plaudern. Ich genieße das auch sehr, dass man da manchmal einfach auch sitzt und über irgendwas redet, ist auch schön. Also ich versuche, dass ich das wirklich so gut es geht vereinbare und weiß aber auch trotzdem, dass ich mich selber da drin nicht verlieren darf. Ja. Und das heißt auch, was glaube ich jeder weiß, Abgrenzung ist wichtig, Nein sagen ist wichtig. Und was ganz wichtig ist, ist Humor. Du hast mich vorher gefragt, wie geht's dir damit? Und ich habe gesagt, es ist ein Privileg, sich die Frage zu stellen. Vielleicht ist es manchmal auch gescheit, sie nicht so wichtig zu nehmen. Und sich nicht so, also, siehe kann ich sagen, es ist so arm, jetzt muss ich noch das machen. Bringt ja nichts.
Also ich finde, alleine deine Antwort darauf, was du alles versuchst, zu tun, was dir wichtig ist, klingt ja eh schon nach einer stressigen Woche, auch wenn du nicht im Wahlkampf bist, geschweige denn eine Spitzenkandidatin.
Aber ist es so? Darf ich mal die Gegenfrage stellen? Sind es nicht auch diese Momente, wo du dann was rausholen kannst? Weil in Wahrheit müsste es doch so sein, wenn du versuchst, das ist so wie mit dem, ich muss jetzt Sport machen. Wenn du hergehst und sagst, ich mache jetzt eine Sportart und da muss ich irgendwie einen Aufwand machen und irgendwo das im Kalender blockieren und das heißt, muss ich mal eine Fitnessclub-Mitgliedschaft abschließen und so weiter, sagt dir jeder Coach, vergiss es, das wird nicht funktionieren. Mit Zielen, die völlig illusorisch sind. Der Schritt zum Laufen gehen war zu sagen, und ich gehe vor der Arbeit, das kann jeder 15 Minuten einmal ein bisschen mich bewegen. Und von dem handelt es sich dann weiter. Also der Punkt ist, du musst es ja integrieren in deinen Arbeitsalltag. Aber genauso ist es doch mit deinen Momenten, wo du Kraft kriegst. Genauso ist es doch mit deinen Momenten, die dich aufladen. Also ich kann jetzt hergehen und sagen, jetzt habe ich wieder den Kampf mit meiner 4-Jährigen mitten ins Bett gehen. Das heißt, ich habe die Wahl zu sagen, kann ich wieder 1 Stunde lang kämpfen, bis die endlich schläft? Oder ich sage, und das ist jetzt super, weil das ist jetzt wieder eine schöne Zeit und die schiebt lustige Kommentare und ich lese ein Buch und genieße das und kuschel mit ihr und hol mir aus dieser Stunde was raus. Und das ist doch wunderbar dann eigentlich. Also ich meine, ich versuche es so zu machen, dass ich eigentlich diese Momente genieße. Ich kann mich in ein Büro setzen und mit meinem Team eine Besprechung machen über meinen Kalender und sagen, wieder eine Besprechung und so weiter. Oder sagen, ist eigentlich super, sind lauter Leute, die ich mag, jetzt genießen wir die Zeit, blödeln auch ein bisschen und es ist einfach auch eine nette Stunde. So versuche ich das. Ich versuche sozusagen immer was rauszuholen.
Ich glaube, du hast mir gerade perfekt die Klammer gemacht von dieser Folge, weil es ist genau das, was deine Mama gesagt hat mit dieser stoischen Weisheit. Du kannst dir eh nur aussuchen, wie du darauf reagierst.
Du weißt, es geht immer nur auf die innere Einstellung an.
Ja?
Ja, nicht nur. Es gibt auch, gibt auch viel Blödsinn, was passiert äußerlich. Aber ja, die Mama ist da ein Vorbild.
Mhm. Ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Danke, dass du da warst.
Danke.